Vielleicht fange ich doch einmal an, meine Damen und Herren. Sie können ruhig sich noch weiter unterhalten. Das macht nichts. Sie hatten das letzte Stunde, habe ich Ihnen etwas erzählt von Gorgias. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen dazu machen. Denn Gorgias war ja nicht nur ein berühmter Redner, er war eben auch auf seine Weise Philosoph. Und man streitet sich bis heute, soll man ihn eher einen Philosophen oder einen eher einen Redner nennen. Ein paar Zitate aus seinen philosophischen Werken sind uns überkommen von einem bei den Altphilologen sehr berühmten Autor aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Man weiß mal wieder nicht, wann er geboren und gestorben ist. Er nennt sich Sextus Empiricus. Und er hat ein Buch geschrieben, Pros Mathematicus, also gegen die Gelehrten. Was gibt's Gutes? Ja, okay. Ich lese Ihnen ein Zitat daraus vor. Gorgias schreibt, dass alles nichts ist. Selbst wenn etwas ist, ist es nicht erkennbar. Selbst wenn es zugleich ist und erkennbar ist, kann man es anderen nicht zeigen. Sie sehen, das könnte fast heute gesagt werden, ja. Es ist nicht erkennbar, das heißt nicht absolut erkennbar. Wir erkennen eben nur, das haben wir ja schon so oft besprochen, relativ oder perspektiv und so weiter. Und selbst wenn es wir können nicht erkennen, dass es existiert, dass etwas existiert, und wenn etwas existiert, können wir es nicht erkennen. Wir können es anderen nicht zeigen. Wir haben ja davon gesprochen, wenn wir den Menschen als ein System ansehen, dass dieses System im Wesentlichen geschlossen ist gegen andere Systeme. Oder ein anderes Zitat: Es ist nicht möglich, dass dasselbe zugleich in mehreren und getrennt Seienden ist. Aber wenn es auch in mehreren wäre und dasselbe, so hindert nichts, dass ihnen Ungleiches erscheint, indem jene nicht überall gleich und in derselben Lage wären. Es scheint aber, dass nicht einmal derselbe mit sich selbst Gleiches wahrnimmt zur selben Zeit, sondern Verschiedenes durch das Gehör und das Sehen, sowie unterschiedlich jetzt und zuvor. Daher könnte wohl erst recht keiner dasselbe wie ein anderer wahrnehmen. Das muss Ihnen alles sehr bekannt vorkommen, ja, denn das haben wir ja besprochen. Noch einmal zurück zu den ersten. Es gibt ein zweites Zitat dazu. Wenn etwas ist, sei es entweder ungeworden oder geworden. Und wenn ungeworden, so fasst es dies als unbegrenzt auf. Das Unbegrenzte aber könne nicht irgendwo sein. Weder könne es in sich selbst noch in einem anderen sein. Was aber nirgends ist, ist auch nicht. Haben Sie es verstanden? Das habe ich noch einmal ganz kurz besprochen. Also, wenn etwas ist, dann ist es entweder geworden oder ungeworden. Das heißt, irgendwann hat es angefangen oder es hat nicht angefangen. Wenn es aber ungeworden ist, das heißt nicht geworden zu irgendeiner Zeit, dann ist es unbegrenzt. Denn dann kann man das, was nicht geworden ist, was infinit ist, hat keine Grenzen. Es ist unbegrenzt groß, was wir nicht feststellen können. Das Unbegrenzte aber kann nirgendwo sein. Denn wenn es irgendwo in dieser Welt ist, dann muss es begrenzt sein. Sonst kann es nicht in der Welt sein. Wenn es aber nicht in der Welt ist, können wir es nicht erkennen. Im Grunde genommen sind dieses alles Aussagen, um die sich die Philosophen immer heute noch die Köpfe einschlagen und einander zu Feinden werden. Sie sehen, das sind Gedanken, die eben immer schon da gewesen sind. Das ist nichts Neues. Wenn etwas aber unbegrenzt ist, dann kann es nicht in sich selbst sein. Es kann aber auch nicht in einem anderen sein. Also kann es nirgends sein. Es kann überhaupt nicht sein. Entweder ist etwas hier im Saal oder es ist nicht im Saal. Wenn beides nicht der Fall ist, dann kann es gar nicht sein. Denn mehr gibt es nicht an Möglichkeiten. Übrigens auch ganz interessant, dass Gorgias, wahrscheinlich zum großen Chagrin heutiger Philosophen und Rechtsgelehrten, nicht an die Willensfreiheit glaubte. Er sagt ja, entweder wurde Helena geraubt oder sie ließ sich rauben. Das heißt, sie wurde überredet oder sie ließ sich überzeugen. Wir wissen es einfach nicht. Entweder nämlich, so schreibt Gorgias, nach dem Willen des Geschicks, den Ratschlüssen der Götter und der Abstimmung der Notwendigkeit tat sie, was sie tat. Aber mit Gewalt geraubt oder mit Reden bekehrt. Bekehrt hat der deutsche Übersetzer geschrieben, um zu vermeiden, überredet oder überzeugt. Es kann ja beides sein im Griechischen und wir wissen wieder nicht, was gemeint ist. Oder vom Eros gefangen. Also wieder das Gleiche. Wir können keine festen Aussagen machen. Das heißt, Gorgias macht sich den Spaß sozusagen, indem er den Unterschied oder die Unterschiede, die wir normalerweise machen zwischen Ja oder Nein oder Groß, Klein, was immer es ist, er macht sich lustig darüber. Er verwischt diese Unterschiede. Er verhöhnt sie sogar. Er verlacht das Wort, wie er sagt, Logos. Das ist ja eben nicht nur das Wort, sondern Logos kann sehr, sehr viel bedeuten. Das Nachdenken, die Wissenschaft, alles das hätte darin stecken können. Er nimmt sich selbst nicht mehr ernst. Er macht sich selbst einen Spaß aus dem, was er sagt. Und das griechische Wort, das er hier gebraucht, heißt Paignion. Das heißt eigentlich Kinderspiel. Also er sagt, seine Rede ist ein Kinderspiel oder soll ein Kinderspiel sein. Das heißt, so wie Kinder, man soll es nicht ernst nehmen. Obgleich ja gerade darin der Ernst liegt. Es könnte ja auch sein, wir wissen es wieder nicht, dass er nur ironisch sein wollte, aber in Wirklichkeit doch daran glaubte, dass das, was er sagte, Sinn mache und ernst zu nehmen sei. Das ist kein Paradox, denn gerade dadurch, dass er sagt, es sei ein Kinderspiel, nimmt er sich ja ernst, weil er diese Doppeldeutigkeit, die in der Rede steckt, herausstellt. Nun, das sei zunächst einmal genug davon. Ich finde es immerhin interessant, dass wir diese Dinge heute noch besprechen können oder auch vielleicht müssen, denn es ist eigentlich bekannt gewesen. Und interessant ist ja, dass man offensichtlich nicht das Interesse hatte, diese Sprüche oder diese Reden zu behalten. Sie sind ja verloren gegangen zum größten Teil im Laufe der Jahrhunderte. Man hat sie einfach nicht wiedergeschrieben. Und das ist vielleicht, so vermutet man jedenfalls, nicht ganz unschuldig geschehen durch das Verhalten von Platon. Man nimmt an, dass Platon sich angestrengt hat, die Philosophen vor ihm zu verdrängen. Sie hatten ja zum Teil nur mündliche Überlieferungen hinterlassen, was geschrieben worden ist, war eben bei den damaligen Zeiten, konnte nicht in Exemplaren von 80 Auflagen, 1000 Bücher oder so verbreitet werden. Das heißt, es gab nur ganz wenige Exemplare und die waren wahrscheinlich relativ leicht dann auch noch durch Gegenpropaganda mies zu machen. Das nächste noch, was bei Gorgias sehr wichtig ist, alles, was er hier gesagt hat, auch als Philosoph, er sagt immer wieder dazu, das sei nicht nur logisch, nicht nur rational zu verstehen, sondern in erster Linie emotional. Da wird er wieder der Redner, der jemanden überreden will. Nicht wahr? Also die Ganzheitlichkeit, von der wir auch gesprochen haben, die Holistik, wenn Sie wollen, ist eben auch bei ihm schon da. Ich finde, er ist eine der interessantesten Figuren aus dem Altertum. Und persönlich, das darf ich, glaube ich, ruhig verraten, halte ich mehr von ihm als von Platon und Aristoteles zusammen. Aber dafür wird man sich wahrscheinlich dann totschlagen. Gorgias, sagte ich, er verwischt die Funktionen seines Wortes, seiner Rede. Man weiß nicht, ob ernst oder nicht ernst und so weiter und so weiter. Er überhöht das, was er sagt, gerade dadurch, dass er die Emotionalität herausstreicht. Und die Rationalität und die Logik, die ja eben bei Platon und vor allen Dingen Aristoteles dann den ersten Platz einnimmt, zurückdrängt. Gorgias nennt seine Rede, seinen Logos, ein Pharmakon. Und das ist wiederum doppeldeutig. Pharmakon im Griechischen kann sowohl, darüber hat ja Derrida auch geschrieben, kann sowohl Gift sein, Giftmittel, als Heilmittel. Es kann beides sein. Es gibt ein sehr interessantes Buch von René Girard, im Augenblick habe ich ich glaube 1991, wenn ich mich nicht irre, bin ich sicher. Das heißt, auf Deutsch heißt es das Heilige und die Gewalt. Der französische Titel heißt La Violence et le Sacré. Und in dem Sacré steckt auch wieder diese Doppeldeutigkeit drin. Das Sacré im Französischen ist zunächst heilig, heißt aber auch eben verflucht, wie im Lateinischen. Das Wort Sacer hat beide Bedeutungen zugleich. Also Zauberkraut, Heilmittel oder Gift, das ist Pharmakon. Es ist ganz interessant, dass eine der bekannten britischen Philologen, Wardy, Pharmakon mit Droge übersetzt. In der deutschen Übersetzung Droge, also das heißt nur die negative Seite herausstellt und nicht erwähnt, dass eben Pharmakon auch genau das Gegenteilige bedeuten kann. Ja, ein Pharmakon. Ja. Er nennt seine Rede Pharmakon, also ein Pharmakon. Das kann entweder heißen, es ist Gift für die anderen oder es ist heilsam. Es kann sie eben aufklären zum Beispiel und so weiter.
Also er bezieht es aber nicht auf seine Art, weil du gerade Derrida erwähnt hast, man könnte das ja auch gerade darauf beziehen, dass er die Dichotomien in Frage stellt und beides immer stehen lässt.
Ja, das hat er ja auch.
Technik der Rede.
In der Technik der Rede. Das hat er ja eben auch gemacht. Ich sagte ja auch das letzte Mal schon, man kann eigentlich nicht genau sagen, ob er seine Rede ernst meint oder ob er sich nur einen Spaß macht, um die Leute zu, oder sich selbst zu unterhalten dabei. Es ist bei ihm, es ist alles doppeldeutig, seine ganze Rede. Zumal für uns deshalb, weil wir ja zu wenig von ihm wissen. Wir wissen ja über sein Leben wenig und die paar Fragmente, die wir haben, auch wenn es zwei Reden sind, die fast vollständig da sind. So fehlen doch auch da bestimmte Stücke. Also wir müssen einfach damit leben, dass wir annehmen können, es wäre beides gemeint sozusagen. diese Paradoxie, diese Lust an der Paradoxie, die finden wir ja zu jener Zeit mehrfach. Ich habe Ihnen ja schon einige Beispiele gegeben, dass wir nicht wissen, wie etwas gemeint ist. Der Meister dieser Paradoxien ist nun ein anderer Philosoph, der auch etwa zu der gleichen Zeit gelebt hat, etwas jünger ist als Gorgias, und das ist Zenon. Von Elea. Elea ist war eine berühmte griechische Philosophenschule in Unteritalien. Moment. Castellammare di Elea, glaube ich, heißt es heutzutage. Bitte? Im Grunde genommen ja, denn wenn Sie heute in die Drogerie gehen, dann können Sie beides kaufen. Und das Wort kommt ja daher nicht. Es kommt aus dem Niederdeutschen. Droge ist das, was man trocknet. Es sind also die Heilkräuter oder auch die Giftkräuter, wenn Sie wollen, die getrocknet verkauft wurden und gebraucht wurden. Als Heilmittel oder eben auch ja, als Droge. Auch im modernen Sinne heute. Ja. So, Zenon nun, von ihm sind vier Paradoxa überliefert, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten will. Er sagt zum Beispiel, wir kommen nochmal zurück auf das Bild, der auf einer Bahn läuft, kommt nie ans Ziel, denn er erreicht immer nur die Hälfte der verbleibenden Strecke früher als das Ende. Folglich kommt er nie ans Ende. Und sein berühmtes Beispiel ist der Wettlauf zwischen Achill und der Schildkröte. Achill ist eine Figur, die in der Ilias vorkommt, in dem homerischen Epos. Er ist der schnellste Läufer im griechischen Heere. Also so, Achilles im griechischen Achill. Und Achill und die Schildkröte veranstalten ein Wettlaufen. Nun weiß man ja, dass die Schildkröten etwas langsamer sind als normale Läufer. Also gibt man der Schildkröte einen gewissen Vorsprung. Stellen Sie sich vor, Sie haben also eine Bahn. So. Hier steht Achill und sagen wir mal, hier darf die Schildkröte anfangen zu laufen. Das Paradox nun, das Zenon aufzeigt, ist folgendes. Wenn die beiden loslaufen und Achill an diese Stelle kommt, dann ist die Schildkröte schon ein Stück weiter. Also sagen wir etwa hier. Wenn Achill an diese Stelle kommt, ist die Schildkröte schon ein Stück weiter, zum Beispiel hier. Und so geht es weiter ad infinitum. Achill holt die Schildkröte nie ein, denn sie ist immer schon ein Stück weiter als er. Sie dann sagen, das ist doch Blödsinn, ne? Das kann ja wohl nicht ganz so sein. Zenon spielt hier mit dem, was wir ja auch immer betont haben, auf der Mesoebene der menschlichen Realität ist Achill wahrscheinlich schon in den nächsten 2 Sekunden an der Schildkröte vorbei. Das ist ja eine Bahn, auf der er läuft. Aber auf der Mikroebene, auf der man diese Bahn in eine infinite Menge von Punkten auflösen lässt, wird Achill die Schildkröte nie einholen, denn sie ist immer schon Punkte voraus. Das ist ähnlich so, wie Sie können sich das als Zahl in Zahlen vorstellen. Also sagen wir etwa, das hier wäre 1, dann ist das etwa 1,5, 1,75 und so geht es immer weiter. Ja, Sie können diese 1,5 noch einmal unterteilen bis 1,75 in 1,5, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, es nimmt nie ein Ende. Also kann Achill die Schildkröte nicht einholen, ganz klar. Zweites Paradox von Zähnern, ähnlich gebaut. Jemand schießt einen Pfeil ab und der Pfeil kommt nie ans Ziel, denn er bewegt sich nicht. Er kann sich nicht bewegen. Kommt das? Auch wieder dasselbe Problem. Wenn Sie die Linie zeichnen auf unserer Messebene, dann fliegt der Pfeil natürlich ganz schnell in sein Ziel. Aber auf der Mikroebene der Punkte ist es so, dass der Pfeil in einem Moment ja einen Punkt völlig ausfüllt. Und da kann er sich nicht bewegen in dem Punkt. Ja? Am nächsten Punkt würde es genauso sein. Er könnte sich nicht bewegen. Also wenn er sich nicht bewegt, kann er auch nicht weiterfliegen. Also kann der Pfeil nie ans Ziel kommen. Sondern irgendwo steckt er dann in der Luft oder möglichst schon unmittelbar vor dem Bogen und kommt nicht weiter. Es gibt noch ein weiteres Paradox, das ist fast wie das von Achill, das brauchen wir nicht mehr zu besprechen. Aber das vierte Paradox, das überliefert ist von Ihnen, mehr haben wir nicht von Zähnern, praktisch nicht mehr. Das vierte Paradox ist bis heute nicht gelöst. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Aristoteles, die einzige Überlieferung, die wir haben von Aristoteles, und der hat es wahrscheinlich nicht kapiert. So dass wir also nicht wissen, was wirklich gemeint ist. Es geht um Folgendes. Es ist eigentlich bei Aristoteles sehr, sehr verklausuliert beschrieben und da versteht man eigentlich noch weniger, als wenn man es versucht, auseinander zu klamüsern. Wollen wir mal sehen. Aristoteles beginnt folgendermaßen. Das vierte Argument handelt von den Wagengruppen, die im Stadion in gleicher Zahl in entgegengesetztem Sinne fahren, die einen vom Ende des Stadions, andere von der Mitte aus, mit derselben Geschwindigkeit, sodass, wie Zenon meint, die Hälfte der Zeit gleich der doppelten ist. Man versteht es nicht, ja? Ich muss zugestehen, man versteht es wirklich nicht. Man kann sich aber ungefähr zurechtlegen, was gemeint ist. Stellen Sie sich wieder eine Bahn vor, ein altes Stadion, ja, das war damals mit Wagenrennen etwa. Da haben Sie also eine Strecke, eine gerade Strecke von dem einen Messpunkt bis zum anderen. Und jetzt ein Wagenlenker, einer reicht ja eigentlich, dass da Aristoteles von einer ganzen Gruppe spricht, ist überflüssig. Also ein Wagenlenker fährt von hier und soll hier hinfahren. Der zweite steht hier und soll in die andere Richtung fahren. Ist auch eigentlich egal, er kann auch in die Richtung fahren. Jedenfalls ist die Frage, wie kommen Sie an oder wie lange fahren Sie? Und nun behauptet also Zenon hier, dass der von der Mitte abfährt, mit derselben Geschwindigkeit wie der vom Anfang anfährt, doch eben die doppelte Zeit braucht wie der Erste. Das können wir uns auch nicht richtig vorstellen. Und da hat man also immer wieder gesucht, wie kann man denn das nun auflösen, was kann da nicht stimmen und so weiter. Es könnte fast natürlich, das hat der Zähler mit Sicherheit nicht gemeint, ein einfaches Wortspiel sein. Ich weiß nicht, ob Sie die Anekdote kennen von dem Barbier oder Friseur, der anschreibt, heute Haare schneiden zum halben Preis. Und da kommen natürlich die Leute in Scharen an und wollen also billig die Haare geschnitten bekommen. Der Erste setzt sich hin, der Friseur schneidet ihm die Hälfte der Haare und sagt dann so, und die andere Hälfte kostet das Doppelte. Merken Sie, dass da etwas nicht klar ist? Das Doppelte wovon? Der meiste, wenn jemand also diese Anekdote erzählt, dann meint der Zuhörer normalerweise der doppelte Preis. Also sagen wir mal, Haare schneiden kostet sagen wir mal 12 Euro. Die Hälfte wären also 6 Euro. Ja? die ersten sechs für die erste Hälfte. Und wenn der Friseur jetzt sagt, dass die nächste kostet das Doppelte, dann meinen die meisten Leute, also 12 für die zweite Hälfte macht insgesamt 18. Das könnte aber auch sein, wenn er sagt, der Rest kostet das Doppelte. Das heißt, es kostet nicht 6, sondern es kostet 12 Euro, wie es normal ist. Ja? Und damit mit einer solchen Doppeldeutigkeit eben spielt auch Zähner in seinem, wie soll ich sagen, in seinem Paradox. Ich lese noch einmal ein Stück weiter. Das vierte Argument behauptet Folgendes, so sagt jemand. In einem Stadion rennen zwei Wagen an der Tribüne vorbei. Das ist auch etwas, da kommt noch ein wahres Zuge, so der sagt nicht nur die beiden Wagengruppen, sondern die Tribüne in der Mitte, das, was die Sache verkompliziert. Beide Wagen haben, so sagt Aristoteles, das gleiche Gewicht, beide fahren mit gleicher Geschwindigkeit. Dabei fährt der eine nur die halbe Strecke ab, angefangen in der Mitte der Tribüne. Der andere Wagen fährt die Gesamtstrecke ab, also auch die gesamte Tribüne. Nun behauptet Zenon, der erste Wagen brauche die halbe, der zweite die doppelte Zeit. Das ist diese Doppeldeutigkeit, von der ich gerade sprach beim Friseur. Ne? Das stimmt ja dann auch. Der eine braucht eben, sagen wir, 5 Minuten und der andere braucht 10 Minuten oder so etwas. Aber man hat sich damit nicht zufrieden gegeben, man hat versucht, irgendwie doch einen Sinn in das zu bringen, was da so ziemlich unverständlich ist. Es geht wieder unter anderem über das, was auch bei dem Pfeil oder bei dem Wettlauf der Schildkröte da steht, dass man die Strecke aufteilen muss in eine Linie und in eine Sequenz von Punkten. Bei den Punkten nämlich kommt man dann nicht mehr in einem Galopp vorwärts. Ich lese Ihnen noch eine andere Möglichkeit vor. Es ist ziemlich schwer zu verstehen, glaube ich, aber ich mache mal langsam. Also Zenon spricht von den Gradlinien und parallelen Bahnen eines Stadions. Klar. Von denen nimmt man 3 an. Es sind schon wieder eine mehr dabei. A, B und C. Auf jeder denkt man sich, je eine in Reih und Glied formierte Riege und die Riegen werden als gleich groß, unteilbar und formidentisch gedacht. Die Kopfzahl soll in jeder gleich sein und eine gerade Zahl sein, sagen wir 2 mal n. Die Riege A bleibt bewegungslos in der Mitte stehen, das ist eigentlich überflüssig. Die Riegen B und C dagegen bewegen sich in entgegengesetzten Richtungen an A vorbei, wobei ihre Spitzen beim Start auf Höhe der Mitte von A stehen. Weiter nimmt man an, dass sich bei Abschluss der Bewegung die Spitze von B am einen Ende von A befindet und die Spitze von C gleichzeitig am anderen, sodass das erste B an N A's und das erste C an 2NB's vorbeilaufen muss. Womit die eine Riege halb so viel Zeit gebraucht wie die andere. Also, es wird relativ uninteressant, glaube ich, das weiter zu verfolgen. Da ist irgendwo ein Fehler passiert, den wir nicht ohne weiteres ausbügeln können, was Zenon aufgrund zumindest der anderen vorgenannten beiden Paradoxa, offensichtlich im Sinne des Folgenden. Eine Linie ist eine durchgehende Strecke, Raumstrecke, Sie können sie auch als Zeitstrecke sehen, das ist gleichgültig, also jedenfalls eine durchgehende Strecke, die Dauer verlangt. Dagegen ist eine Punktfolge nicht teilbar und ausdehnen und in einer Punktfolge ist jeder Punkt nicht mehr teilbar, das wäre kein Punkt und er ist ausdehnungslos. Ja, in der Mathematik ist der Punkt eben ein Nicht-Existenzpunkt, so heißt es eben auch, obgleich er als existent angenommen wird. Das heißt, wir haben eben die Mikro- und die Mesoebene, die bei Zenon bewusst durcheinander geworfen werden. Man weiß nicht genau, auf welcher Ebene er arbeiten will. Vielleicht könnte man das auf Interpretation anwenden, auf Translation anwenden und könnte sich zwei Perspektiven vorstellen, auf der Translation abläuft. Auf der einen Ebene, der normalen Meso-Ebene unserer normalen Realität, geht ein Prozess vor sich. Ich fange an zu übersetzen und am Ende, irgendwann bin ich mit dem Übersetzen fertig. Wenn ich aber in Punkten denke, dann kann ich nicht sagen, ich fange an und komme an ein Ende, sondern ich müsste Punkt um Punkt durchdenken und sprechen. Und da es infinit viele Punkte gibt, komme ich nie zu Ende mit meinem Text. Das heißt, ich komme auf der Mikroebene nicht weiter. Auf der Mikroebene der Punkte gibt es innerhalb der Punkte keine Bewegung, sondern Bewegung gibt es nur auf der Mesoebene der Linie. Und dort wird zugleich zu dem Prozess die Dauer. Denn eine Strecke abzulaufen dauert etwas. Dagegen in einer Reihe von Punkten, in jedem Punkt gibt es keine Dauer, sondern das ist momentan. Diese beiden Dinge sind eben uns, für uns man etwas schwierig sich vorzustellen und vor allen Dingen auch zu verstehen. Wir haben einfach diese Mikroebene ja auch vergessen. Ne? So wie Gorgias Texte oder Zenons Texte, die er aufgeschrieben hat, wir haben vergessen, dass man auf beiden Ebenen denken muss und denken auch denken kann, wenn man es geübt ist. Ja? Und das wollte ich ja auch mit dem, was ich in diesen Vorlesungen erzählt habe, immer wieder erreichen, dass sie nicht einfach nur denken in, jetzt fange ich an und ich werde fertig, sondern in jedem Punkt sich überlegen, wie ist es in diesem Punkt und wie ist es im nächsten Punkt. Und eventuell noch, wie komme ich denn von einem Punkt zum anderen? Das ist das also, was die Mikrophysik Quantensprung nennt. Das ist ja eben auch eine Schwierigkeit. Und zwischen diesen Punkten, eben, das haben wir ja gehört von etwa Anaxagoras, ist die Leere, da ist nichts dazwischen. Wir können also sie nicht, diese Leere können wir nicht überbrücken. Der Unterschied zwischen zwei Punkten ist eben nicht überbrückbar. Und so ist es, wenn wir einmal genau hinzugucken versuchen, mit unserem Denken auch. Wir haben einen Punkt, in dem wir zum Beispiel eine Idee bekommen. Und wir haben den nächsten Punkt vielleicht, wo wir überlegen, was machen wir mit der Idee. Aber die Überbrückung, wie komme ich von der Idee zur Realisierung, die ist uns nicht bewusst, die können wir nicht ausdenken sozusagen, sondern wir müssen uns damit begnügen, dass wir nachdem wir eine Idee haben, die zweite Idee kommt, wie kann ich es ausführen. Das ist nicht eine Fortsetzung. Das ist gemeint hier. Bei diesen Überlegungen. Wenn wir auf einer Ebene bleiben, auf der Mesoebene, dann sind die Paradoxa des Zenon natürlich ziemlich unsinnig, denn sie geben keinen Sinn. Wir müssen ständig zwischen den beiden Ebenen, Mikro- und Mesoebene, hin und her denken und argumentieren. Dabei wissen wir heute, das war Zenon so noch nicht bekannt, dass die Mikroebene ebenfalls nur von der Mesoebene her überhaupt denkbar und erkennbar ist. Also, wenn wir heute zum Beispiel in der Mikrophysik Elementarteilchen untersuchen, dann müssen wir das machen mit Instrumenten, die wir in unserer Welt gebaut haben, die unsere Realität spiegeln muss, damit wir erkennen, was auf der Mikroebene vor sich geht. Aber diese Erkenntnis ist unsere Erkenntnis, ist nicht die Realität der Mikroteilchen, Elementarteilchen. So, ich sagte Ihnen schon, ich wollte Ihnen also etwas erzählen von diesen frühen griechischen Philosophen, die für mich interessant sind, weil sie einfach das bestätigen, was wir heute in unseren Überlegungen, seien sie philosophisch oder pseudophilosophisch, wenn Sie wollen, eben auch wichtig sind. Ich wollte Ihnen dazu noch ein paar Stellen vorlesen aus der buddhistischen Philosophie. Ich hatte Ihnen das Werk, das dem zugrunde liegt, ja schon genannt. Soll ich es nochmal anschreiben? Das war ja die Philosophie des mittleren Weges. Der Autor heißt Naga, heißt Schlange, und Arjun heißt Weiß. Also Nagarjun heißt so viel wie weiße Schlange vielleicht. Ja. Er hat, wenn ich mich nicht irre, im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Bin ich ganz sicher. Bei den Griechen wussten wir nie, wann sie geboren und gestorben sind. Bei den Indern wissen wir überhaupt nicht, wann sie existiert haben. Zum Beispiel Buddha wird von manchen ins 4. und von anderen ins 3. und von den 4. An den Anfang des 2. Jahrhunderts vor Christus gesetzt. Wir wissen es nicht. Ich würde fast annehmen, es wäre interessant, ihn etwa da zu situieren, wo etwa in Europa dann Platon gewesen ist, ja, oder Aristoteles vielleicht. Also zu etwa Zeit zwischen 4. und 3. Jahrhundert. In dieser altindischen buddhistischen Philosophie nun geht es auch um die Frage von Veränderung und Stillstand oder Statik oder Dauer oder wie Sie es nennen wollen. Also wiederum Prozess oder Dauer. Die Perspektivität, mit der wir wieder von unserer Realität, also menschlichen Realität ausgehen, hat eine Schwierigkeit, mit der ebenfalls gespielt wird. Wir denken in dem, was die Linguisten und andere Leute auch Begriffe nennen. Wir kommen nochmal darauf zurück. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Problem eigentlich, oder man kann es kompliziert machen, denn wir reden zwar alle von Begriffen und wir glauben auch, dass wir da wissen, was das ist. Ich habe das schon mal angedeutet, aber in Wirklichkeit sind wir damit noch bis heute nicht zurechtgekommen. Denn manche Leute, also in der älteren Linguistik heißt es, ein Begriff besteht aus einer Form, also meinetwegen die Form Pferd, das was ich jetzt gerade ausspreche, Pferd, oder ich kann es auch anschreiben, und aus einem Inhalt, den man Bedeutung nennt. Ja? Ein Pferd, also das Wort Pferd bedeutet ein Pferd. Ja? Ja, das ist gar nicht so leicht, denn das Wort Pferd hat im Deutschen mindestens 3 Bedeutungen. Also sind eigentlich 3 Begriffe. Das ist einmal dieses vierbeinige Ding, das man früher vor die Kutschen spannte. Das ist was im Gymnastiksaal irgendwo da steht und über das man springen muss. Und es ist beim Schachspiel eine bestimmte Figur. Was ist also mit Pferd gemeint? Also Bedeutung für Form ist nicht ohne weiteres klar. Wir können natürlich sagen, das sind Homonyme, das sind also Formen, die gleich klingen, aber Verschiedenes meinen. Das könnte man als Ausrede relativ leicht nehmen. Die Schwierigkeit ist allerdings, wenn man fragt, wo gibt es denn diese Begriffe? Das mit der Bedeutung werden wir nachher später mal zu klären versuchen, das ist nicht so schwierig, aber wo gibt es die Begriffe? Man kann ja nicht zu jemandem sagen, zeichne mir doch mal einen Begriff vor. Das kann man nicht. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, ja, also Pferd ist ein Begriff, aber das ist ja nicht eine Vorzeige. Ja? Das ist ja nichts anderes als reden über etwas. Also das ist ein Problem. Und wenn wir annehmen, wie wir schon besprochen haben, dass eben 2 Köpfe nicht zu einem werden können, dann können wir nicht sagen, also Begriff Pferd, der Begriff Pferd besteht in meinem Kopf. Was machen Sie denn dann, wenn Sie den Begriff dann nicht haben? Oder wie kriegen Sie den Begriff? Wie bekommen Sie den Begriff? Also das ist sehr schwer. Das ist eben etwas, worum sich eben auch, außer den Griechen, eben auch die buddhistische Philosophie in Indien Gedanken gemacht hat. In der westlichen Philosophie ist die Sache insofern verkompliziert, als im Mittelalter vor allen Dingen eine bestimmte Interpretation von Begriff vorkam, der uns heute auch noch immer im Kopf herumspukt. Nämlich ein Begriff, also wenn wir eine Form nehmen wie Pferd, es bezeichnet zuerst die Allgemeinheit, also das Pferdesein sozusagen, die Pferdheit. Die Pferdheitlichkeit, wie Sie es nennen wollen. Und in der mittelalterlichen, eben christlichen Philosophie verband man das dann etwa mit Gott, dem Allmächtigen, Allwissenden und so weiter und sagte, er weiß eben alles. Also bei ihm ist sozusagen die Quintessenz oder die Begrifflichkeit in Reinpotenz da. Und wir Menschen haben nun eben den Vorteil, dass wir auch denken können, ein bisschen haben wir davon mitbekommen. Also wissen wir auch, was Begriff ist. Wir können heute noch lesen, in philosophischen Abhandlungen, dass der Begriff, das Allgemeine, vor dem Individuellen kommt. Das bedeutet nicht nur, dass es wichtiger ist, sondern es bedeutet, wenn Sie sich einmal selbst beobachten beim Sprechen, dann ist das gar nicht so abwegig. Wenn ich zum Beispiel sage, da läuft ein Pferd oder Pferde haben vier Beine, dann ist eigentlich die Pferdheit das, an das wir zuerst denken. Und dann sagen, aha, dieses eine Exemplar ist eben ein Beispiel für die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit geht uns irgendwie vor dem Individuum. Wir denken nie andersherum und sagen, ja natürlich, also dieses eine Pferd und da gibt es doch noch mehr Pferde, habe ich doch schon mal gehört oder gelesen oder auch gesehen. Und eigentlich könnte man doch sagen, dass alle Tiere, die so aussehen, auch Pferde heißen könnten. So argumentieren wir aber nicht, ja? Sondern wir argumentieren umgekehrt. Ne? Pferd ist ein Tier, das hat vier, des Komikers, der sagte, das Pferd hat vier Beine, vorne zwei, hinten zwei, links zwei und rechts zwei. Sie mitgezählt? Schwer, ne? Also. Jetzt. Also zu dieser ein paar Auszüge aus diesem philosophischen. Das ist eben auch ein Gedicht sozusagen, ja? Also es ist in Gedichtform geschrieben. In gebundener Rede könnten wir sagen. Was immer, ich versuche mal zu übersetzen, aus dem Englischen, ja, was immer in Abhängigkeit zugleich entstanden ist, das gilt als Lehre, mit Doppel-E, ja. Da es abhängig ist, gehört es zu dem mittleren Weg, also zur Mesoebene könnten wir übersetzen, ja, dann hätten wir die Verbindung zu uns hin. Etwas, das nicht abhängig ist, gibt es gar nicht. Deshalb gibt es kein nicht leeres Ding. Da fehlt auf Englisch, whatever is dependently coarisen, that is explained to be emptiness. That being a dependent designation is itself the middle way. Something that is not dependently arisen, such a thing does not exist. Therefore, a non-empty thing does not exist. Wir müssen das auch wieder herumdrehen. Das, so heißt es ja hier, was nicht bedingt entstanden ist, gibt es nicht. Alles, was in der Welt ist, gilt in der buddhistischen Philosophie als bedingt entstanden. Eben entstanden. Es muss irgendwo einen Anfang haben und wahrscheinlich auch ein Ende. Also das nennt man Leer. Leer hat zwei Bedeutungen in dieser Philosophie. Es bedeutet nicht nur das, was eben nicht existiert, wenn ich es mal so sagen darf, ja, was nicht da ist, also etwa das, was zwischen zwei Punkten ist, das ist die Leere. Leere bedeutet aber zugleich auch das, was in dieser Welt ist, denn es hat ja nur einen relativen Wert. Es hat keinen absoluten Wert. Und es gibt immer Leute, die sagen, das interessiert mich nicht, das hat für mich keinen Wert, was immer es ist. Ja? Sodass Leere also immer auf diese Zweideutigkeit gesehen werden muss, in der Absolutheit und in der Abhängigkeit. Also das, was wir wahrnehmen, das, was wir heute normalerweise Realität nennen, das nennt die buddhistische Philosophie die Leere. Aber sie macht einen Unterschied. Diese Leere ist kein Nichts. Das wäre wieder etwas anderes. Nichts kann nur gedacht werden vom Absoluten her. Und das ist dann etwas anderes. Natürlich könnten wir dann, ja, Sie kennen den Ausspruch von Kant, das Ding an sich, das nicht erkennbar ist. Ja? So könnten wir also das vielleicht auch sagen, das Gleiche geschieht mit der Leere an sich. Die ist nicht erkennbar. Sondern für uns ist die Leere in diesem Universum schon etwas, aber nach buddhistischer Lehre wertlos. Das ist ja eben die Grundphilosophie von Buddha gewesen. Die Werte sind sehr relativ. Man soll sie nicht ernst nehmen. Man soll dieses Leben, diese Welt und so weiter nicht ernst nehmen. Im Westen wird das meistens negativ ausgedrückt, ja, als Leiden und so weiter. Das ist völlig verkehrt. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es heißt eben den Abstand halten können zu allen Dingen. Ja? Sich frei halten können von irgendwelchen Streben nach, von mir aus nach Geld oder so etwas. Begriffe, sagte ich schon, existieren, entsprechend nicht real. Sie gehören zu dieser Welt. Also gibt es sie real nicht. Das wollen wir uns vielleicht auch festhalten. Darüber, glaube ich, können wir nachher noch reden.
Gerade wenn man sagt,
also
Leere bedeutet nicht nichts. Weil davon ja. Weil dann würde man
Nein, stellen Sie sich Folgendes vor. Vorhin haben wir gesprochen von den zwei Ebenen, Meso und Mikro. Das ist die Philosophie im Griechischen gewesen. In der buddhistischen Philosophie haben wir die Meso-Ebene und etwas Absolutes. Das ist nicht Mikro, sondern das ist ein anderer Gegensatz. Das Absolute, also das, was weder Anfang noch Ende hat, das, was etwa für den christlichen Gott gilt, ja, sagt man. Was immer aber in dieser Welt ist, ist für den Buddhismus relativ und damit im Grunde wertlos. Denn die Werte werden ja vom einzelnen Menschen gegeben. Mich interessiert jetzt von mir aus, was weiß ich, das Geld oder ein Glas Wasser oder was immer es ist. Ja, aber das ist kein absoluter Wert. Leere bedeutet jetzt auf der einen Seite, das, was in dieser Welt ist, im Vergleich zum Absoluten. Ja? Im Vergleich zum Absoluten ist das, was in dieser Welt existiert, wertlos, ist leer in dem Sinne. Ja?
Wenn ich ihm keine Bedeutung zuschreibe, dann, oder?
Ja, wenn ich ihm Bedeutung zuschreibe, ich kann auch dieser leere Bedeutung zuschreiben. Ja? Nur gilt auch diese Zuschreibung nicht absolut. Ja, hier ist der Gegensatz nicht zwischen Meso und Mikro, sondern zwischen Meso und Absolutheit. Und Absolutheit lag bei den griechischen Philosophen wahrscheinlich noch gar nicht im Horizont. Man streitet sich zwar darüber, sozusagen beim Sein, nicht das Sein, das Sein des Seienden oder so etwas. Das ist eine typisch westliche Art zu denken. Aber diese Lehre bedeutet eben nicht ein Nichts, denn es ist schon etwas. Nur etwas, was leer ist, zum Beispiel an Wert. Oder an, weil es vergänglich ist. Oder so etwas.
Und ich habe etwas zu ergänzen, Herr Bau. Kaiserpalast zum Beispiel, der Kaiser hat immer ein Motto, das heißt der Nichtstun. Der Herrscher ist Nichtstun. Aber das bedeutet ja nicht, nicht zu tun.
Ja, das ist eben diese Paradoxa, mit denen man spielt, etwa mit dem Nichts oder mit dem, wir kommen nachher nochmal drauf, oder mit dem Leer und so weiter. Sie können uns einfach zeigen, dass wir, dass unser ganzes Denken relativ ist. Ja? Es ist eine Möglichkeit, etwas zu denken, aber es ist nicht die Möglichkeit schlechthin. Und andere Leute könnten ja anders denken.
Was bedeutet denn das beim Kaiser?
Nichts tun? Ja, ich habe das einfach übersetzt, aber das Bedeutung ist, der Kaiser so nicht alles ernst nehmen, nicht um alles besorgen, um alle Details besorgen, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, so viele Sachen bei uns sind nicht absolut. Zum Beispiel Schwarz kann zu weit verwandelt und Weiß kann auch zu schwarz.
Ja.
Mehr oder weniger.
Es ist, eben die Relativität. Und ich glaube, dass dieser Spruch im Kaiserpalast auch eine Art Aufforderung oder Mahnung ist. Ja? Nichts wirklich ernst nehmen, sich in nicht etwas verbeißen, wie man sagt im Deutschen, ja? Sodass man nicht mehr herauskommt. Es ist wiederum diese Relativität, die dann nicht führt zu einem Laissez-faire oder Laissez-passer, sondern dazu führt, dass man etwas nicht ernst nimmt, dass es nicht wichtig ist. Bitte.
Hätte dann Michael Ende in der unendlichen Geschichte schreiben müssen, dass nicht das Nichts kommt, sondern die Leere kommt? Also das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also
ja, hätte er sicherlich schreiben können.
Ja, nee, weil da ist ja auch so, dass das Nichts kommt und das Nichts ist ja, da ist ja keine Geschichte mehr, keine Figuren, nur Schwarz.
Ja, aber dieses Nichts ist eben auch relativ, nicht? Es ist ja nur nichts, weil nicht etwas kommt, wie Sie sagen. Ne? Ja? Das ist, während das Nichts eben in der Philosophie, buddhistischen Philosophie wiederum diese zwei Ebenen hat. Das relative Sein, wir werden das glaube ich daher nochmal bekommen, und eben ein absolutes, eine absolute Nicht-Existenz, die wir gar nicht denken können.
Ja?
Wir könnten uns ein bisschen vielleicht herausreden, dann sind wir wieder bei den Begriffen, indem wir sagen, wir nehmen die Lehre auf zwei Ebenen, nämlich unsere Mesoebene der Realität, da gibt es Pferde, und die Makroebene unseres Denkens, die ist nicht real, ja? Die ist immateriell und in dem Sinne irreal, indem sie man kann einen Gedanke nicht totschlagen, ja? Oder was immer damit passieren könnte. Also diese Makroebene, wie wir das genannt haben, die Makroebene der Möglichkeiten, der Potentialitäten, auf der wir denken, ja? Die könnten wir einsetzen, wenn wir etwa von der buddhistischen Lehre, als Lehre mit H sprechen, ja? Von der Lehre der Lehre. Indem wir etwa sagen, auf der einen Seite eben auf unserer normalen Ebene der Realität, das sollen wir nicht so ernst nehmen. Ja, zum Beispiel schon, glaube ich, eine ganz interessante, wie macht man das? Wann macht man denn gute Vorsätze? Neujahr, ne? Etwa. Neujahr. Wir wollen es nicht so ernst nehmen.
Das kommt auch anders, wenn wir es ernst nehmen.
Auch wieder, ja. Also, die Relativität der Relativität, ja. Die andere Ebene wäre eben die der Potentialität, der bloßen Möglichkeit. Es könnte so sein, ja. Wir können das nicht denken auf dieser Makroebene, als Potentialität. Wir können es aber auf der mittleren Ebene, auf der Mesoebene nicht realisieren. Da gibt es kein Nichts. Ja? Es gibt ein Nicht-Dasein. Ich kann sagen, heute fehlt jemand. Ja? Er ist nicht da, aber das ist ja nicht gemeint.
Aber können wir denn das Nichts für sich denken?
Wahrscheinlich nicht als Nichts, sondern denken, wir können.
Wenn man immer an Nichts denken, dann hat man ein Problem.
Genau. Wir können an das Nichts denken. Wir können nicht das Nichts denken. Ja? An etwas denken und etwas denken. Etwas nicht denken. Das geht nicht. Sie sehen, wie schwierig es ist, ja? Hier Klarheit zu bekommen und sich auszudrücken auf den zwei verschiedenen Dingen. Ja?
Ist das nicht auch ein bisschen wie das, was du auch über Heidegger Nichtsein gesagt hattest? Also man kann das Nichtsein ja nur als eine Negation des Seins denken.
Ja, eben. Und damit ist es kein Nichtsein.
Eben, und das
nicht?
Ist schon mit dem Nichts ähnlich.
Ja. Ja, ja, eben. Wir können das Nichts nur vom Sein her denken und damit können wir es eben nur relativ denken. Eben als Gegensatz zum Sein, aber nicht in sich selbst. Absolut.
Beziehungsweise muss man manchmal umgekehrt denken.
Bitte?
Manchmal muss man umgekehrt denken. Wenn man sagt ja, also bedeutet das nein.
Ja, das ist aber wieder ein etwas anderes Problem. Ja, wir kommen noch vielleicht zur Wahrheit oder wie immer man das nennen will. Ja, ja. Nein, das Interessante ist eben doch, dass man sich klar wird durch diese Überlegung. Sie würden sagen, die Überlegung, es ist ja Quatsch, was wir das hier machen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir einfach an diese Relativität einmal denken. Ja? Dass wir uns einmal klar machen, es ist alles so relativ, so bedingt, wie es hier stand. Ja? Dependent, so bedingt einfach von der Art und Weise, wie wir Menschen gebaut sind. Wir können eben nur das verstehen und an das und das wirklich denken, nicht an, sondern das wirklich denken, was unserer Art zu sein, unserem So-Sein entspricht. Und wenn wir das überlegen, dann könnten wir überlegen, ist das dann mit anderen Dingen in dieser Welt auch so? Hund, Katze, Rabe und was wir alle haben, werden auf ihre Weise die Welt sehen und für sie ist etwas ganz anderes wichtig, das wissen wir ja. Man braucht sich nur etwas mit Tieren abzugeben, dann sieht man, dass sie andere Interessen haben, um es auf menschlich auszudrücken. Und das, glaube ich, sollte eben auch zu einer Relativität gegenüber eben anderen Meinungen führen. Darauf will ich hinaus. Ja? Warum soll man sich den Kopf einschlagen, weil andere Leute anders denken? Oder ihnen die Köpfe einschlagen? Lass sie doch leben. Ja? In dem Sinne. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir völlig gleichgültig sind. Im Gegenteil. Wir können uns ja unsere eigene Position erst dadurch klar machen und ihren Wert für uns erkennen, indem wir sie in Opposition setzen zu etwas anderem. Also die anderen sind schon wichtig. Und am wichtigsten sind die, die eben die anders denken. Dann werden wir gezwungen, uns klar zu werden über die Art, wie wir denken. Nur sollten wir das dann nicht verabsolutieren. Das hat man ja eben gerade vom Westen her, denken Sie an Kolonien und so weiter, eben jahrhundertelang getan. Ja? Nicht nur dort. Weiter. Der Nagarjun, ich sage, das ist etwas modern indischer Nagarjun. Das A hinten dran, das ist ein ganz kurzes A, das wird heute nicht mehr gesprochen. Ursprünglich waren solche Namen, sollte es ein Maskulin sein, da in den indogermanischen Sprachen der vokalischen Deklination maskuliner endet auf S. Das S wurde verhaucht im Altindischen, also nicht mehr As, sondern A. Und dieses H, das wird dann meistens aus Bequemlichkeit auch heute nicht mehr ausgesprochen, wenn man einen altindischen Text liest, und heute lässt man das A auch noch weg. Also daher unterschiedliche Aussprachen. So, gut. Also Nagarjuna behauptet weiter, das Zweite, was wichtig ist, es gebe keine Prozesse. Es gebe weder Bewegung noch Veränderung. Es kann keinen Anfang, so argumentiert er, wieder typisch in der so zenonischen und gorgiaschen Überlegung, es kann keinen Anfang von Bewegung geben, denn bewegt sich etwas, liegt ja der Anfang vor der Bewegung. Also kann es keinen Anfang von Bewegung geben. Und ebenso kann es kein Ende von Bewegung geben, denn endet die Bewegung, dann gibt es sie eben nicht mehr. Also, man kann nicht anfangen, mit einer Bewegung, weil der Anfang nicht zur Bewegung gehört, weil er davor liegt. Und dann über diesen Sprung sozusagen, Quantensprung, kommen wir nicht hinweg in dieser. Das ist natürlich wiederum, es geht wiederum um die Relativierung, das ist ganz klar. Das fürs Ende eben ähnlich so. Endet sie, dann ist keine Bewegung mehr da. Die Argumentation soll also die Leugnung der Relativität ad absurdum führen. Das ist alles relativ. Das sagt eben auch die buddhistische Philosophie, so wie wir das bei den alten Griechen gehört haben und wie das eben heute zum Teil wenigstens auch noch vertreten. Hier könnten wir wieder mit der Mikroebene arbeiten, wenn wir auch wollen, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen. Vielleicht ist noch ganz interessant, dieses Wort für Leere, Doppel-E, im Altindischen, das heißt, so könnte man es umschreiben, Shunya, das ist leer. In diesem Fall ist ein Neutrum. Und die Inder haben die Dezimal, soll ich sagen, darstellen, den Stellenwert in der Dezimalrechnung als erste markiert. Wenn Sie die Zahlen haben, die Zahlen also von 1 bis 9 und jetzt kommt 10, dann können Sie, wenn Sie hier jetzt eine neue Zahl einfügen würden, dann kann man das nicht mehr addieren. Das ist viel leichter zu addieren, natürlich, das wissen Sie, wenn man hier sozusagen die 10 so schreibt, 1 plus 0. Und das, was wir heute die 0 hier nennen, das ist das, was im Indischen Shunya hieß, nämlich, das ist eine leere Stelle. So wurde die leere Stelle bezeichnet, damals mit einem Punkt. Und dieses Wort Leere, ins Arabische übersetzt Ziffer, ergibt unser deutsches Wort Ziffer. Ziffer ist ursprünglich also das Nichts, die Leere, die Null. Heute bezeichnen wir alle Zahlformen als Ziffern und das hat einen einfachen Grund, weil bis etwa ins 13. Jahrhundert hinein in Europa die römischen Zahlzeichen galten. Die haben ja keine Stellenwertsangabe. Kennen Sie die römischen Ziffern? Ja oder nein? Sie müssen sich entscheiden. Ja? Nein? Doch, ja, gut. Und erst ab dem 13. Jahrhundert etwa bürgerten sich allmählich die ungläubigen Zahlen ein, nicht? Die arabischen Zahlen. Und um diese nun zu unterscheiden von den römischen, hat man das genommen, was als das Typische galt, nämlich die Stellenwertangabe, wie hier bei 10. Und hat also das Wort, das diesen Stellenwert durch die Null, den Punkt, andeutet, für Zahl überhaupt genommen. Wenn man also von Ziffern sprach, dann meinte man die arabische Schriftweise, die übernommen war, die eigentlich eben, wie gesagt, aus Indien stammt. Das nur so nebenbei. Und aus diesem Punkt wird dann allmählich die Null, also statt eines Punktes, der schwer zu schreiben und zu sehen ist, macht man eben einen kleinen Kringel und der wird immer größer, bis er so groß ist wie die anderen Zahlen auch, eben als Null. So. Wenn nun, wie es heißt in dieser buddhistischen Lehre, dass es keine Bewegung geben kann, wenn sie einmal anfängt, sondern wir könnten nur relativ von Bewegung sprechen, im Gegensatz eben zum Stillstand oder zur Dauer oder wie immer es ist, dann könnten wir die Relativität ja eben auch auf die Nichtbewegung ausdehnen, also auch auf die Dauer. Auf die Dauer kann es nicht geben, weil sie ja keinen Anfang haben kann. Denn der Anfang der Dauer ist ja noch nicht Dauer. So argumentiert diese buddhistische Philosophie. Und wenn es beides nicht geben kann, dann gibt es eben nichts. Dann ist nur die Leere noch da. Aber die ist auch wieder relativ, weil es eben nur in unserer Welt nur Relatives gibt. Also gibt es sie doch. So ungefähr müssten wir sagen. Nur können wir daraus eine weitere Folgerung ziehen. Wir können nämlich zum Beispiel behaupten, dass ein Zustand nicht einfach ist, sondern ein Zustand wird. Schnell oder allmählich oder momentan. Es müsste ja momentan eigentlich dann sein, wenn wir es genau nehmen. Wir könnten also das Ist, das Sein, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, eigentlich eben in ein Werden übersetzen, umsetzen und dann die Relativität der unserer Weltsicht sozusagen umkehren. Von der Dauer, wir sitzen jetzt alle hier, nicht wahr, in ein Werden von es wird jetzt im nächsten Moment sozusagen eine neue Art von Sitzen, eine andere Art von Sitzen und so weiter und so fort. Das ist wichtig, wir kommen später darauf, für die Zeichenlehre etwa der Linguistik, da wäre auch noch einiges dazu zu sagen und in Frage zu stellen. Übrigens, da wir vorhin von Begriffen sprachen, wir können ja zum Beispiel ein Pferd sehen, wir können auch eine ganze Ebene voller Pferde uns vorstellen oder auch sehen, wenn Sie wollen. Wir können uns nicht die Klasse von Pferden vorstellen als Klasse. Das hatten wir vorhin besprochen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit der Verallgemeinerung und die ist im Westen, zum Beispiel in der Philosophie, nicht ausgedacht worden, weil sie als unwissenschaftlich von Anfang an galt. Im Buddhismus ist aber diese zweite Art der Verallgemeinerung gang und gäbe. Schauen Sie zum Beispiel, ja, das Beispiel, das gegeben wird hier. Wenn man im Meerwasser, aus dem Meerwasser einen Schluck nimmt, dann schmeckt das salzig. Und dann von dort her schließt man darauf, dass Meerwasser salzig ist. Niemand hat es je ausprobiert, denn alles Meerwasser zu trinken ist nicht möglich. Also glauben wir es einfach. Oder zweites Beispiel, das sehr beliebt ist, Mama kocht in der Küche Reis, sie nimmt ein Reiskorn und sagt, der Reis ist gar. Sie hat nur ein Korn probiert, aber sie behauptet, dass der gesamte Topf Reis jetzt essbar sei. Dies sich von einem auf, also zu generalisieren, von einem auf die Gesamtheit zu schließen, ist nach der westlichen Philosophie, der Logik, nicht möglich. Also, Sokrates ist gestorben, also sind alle sterblich, geht nicht. Ja? Geht nur über die zweite Prämisse. Sokrates ist gestorben, Sokrates war ein Mensch, alle Menschen müssen sterben. Übrigens, die Logik hält auch nicht, denn sie brauchen nur das Wort wenn zu verwenden, dann geht es nicht mehr. Wenn Sokrates gestorben ist und wenn alle Menschen sterben müssen, dann könnte Sokrates auch gestorben sein oder so ähnlich. Ja? Also das funktioniert nicht mehr.
Ja.
Aber diese zweite Art zu denken, eigentlich machen wir sie ja ständig, auch die Westler, ja. Natürlich verallgemeinert man immer wieder. Aber Sie sehen, wie vorsichtig man eigentlich sein muss mit Verallgemeinerungen, ja. Also Leute, die Migranten nicht mögen oder so sagen, die Russen, die Migranten tun dies und das und jenes. Ne? Dabei haben sie noch nicht immer richtig einen gesehen. Das ist eben die Gefahr der Verallgemeinerung, die Sie heute überall hören können. Besonders Politiker lieben das sehr. Da brauchen sie sich nicht weiter anzustrengen, um die Dinge wirklich zu untersuchen. Also. Diese Sache mit dem Reiskorn hat noch eine weitere Konsequenz in der indischen Lehre. Man verallgemeinert, indem man ein Objekt zum Beispiel zu erkennen glaubt und danach alles dann verallgemeinert. Das gilt ja zum Beispiel auch für Geschmack oder dergleichen. Ja? Jemand, der nicht gerne Süßes isst zum Beispiel, der wird sagen, dass Süßes schmeckt nicht. Und wenn jetzt jemand anderes Süßes essen will, dann wird man ihm sagen, du, das schmeckt aber nicht, lass es bleiben. Ja? Diese Verallgemeinerung, die uns so im Blut, ins Blut übergegangen ist, die ist ja eigentlich falsch. Nicht? Wir müssten ja erst einmal den anderen probieren lassen und dann feststellen, dass unsere Konsequenz, die wir ziehen, immer relativ ist. Ich will immer wieder auf dasselbe hinaus.
Das kann ja nicht sagen, das Kind, das darf einmal ausprobieren, ob es sich verbrennt, ja, wenn es zu nah ans Feuer geht. Und wenn es das dann verallgemeinert überall, also wenn es das nicht tut, dann wäre es ja eigentlich nicht überlebensfähig.
Ja.
Bei anderen Sachen ist es ähnlich.
Ja, das ist richtig.
Also in der Kommunikation auch, wir könnten ja ohne Verallgemeinerung nicht kommunizieren.
Wie kommen wir denn da heraus dann? Wir müssten auf jeden Fall zulassen, dass es Ausnahmen gibt. Ja? Also bis zum Widerspruch. Das ist ja das, was Karl Popper gesagt hat. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Als er gesagt hat, man kann nichts beweisen, aber man kann etwas falsifizieren. Ja? Das heißt, etwas gilt, bis es falsifiziert worden ist. Etwas ist richtig, bis jemand behauptet, also nachweist, dass es falsch ist. Und so geht es ja auch mit dem, was man in der Linguistik genannt hat, das Glücken. Eine Behauptung, die ich aufstelle, also zum Beispiel ein Begriff gibt eine Klasse von Phänomenen an. Ja, ein Begriff gibt eine Klasse von Phänomenen an. Das gilt so lange, bis jemand kommt, halt, ich habe ein Gegenbeispiel. Und solange das Gegenbeispiel nicht angebracht ist, glauben wir daran. Und so ähnlich könnten wir, glaube ich, dieses Beispiel auch verstehen. Also man sagt dem Kind, geh nicht ans Feuer, du verbrennst dich. Ja? Und das gilt dann bis zum Beweis des Gegenteils. Wir versuchen zwar das Kind davon abzuhalten, uns den Beweis zu erbringen, jedenfalls müssten wir eigentlich so denken. Ja? Also vorläufig stimmt das. Wir können nicht sagen, es ist so, sondern wir müssen sagen vorläufig. Ja? Bis zum Widerspruch, bis zum Gegenteil. Und so das. Bitte?
Es wird doch immer so sein, dass das Feuer brennt.
Oder was ist das? Ja, das ist schon richtig. Und hier würde wahrscheinlich es sehr schwer sein, den Gegenbeweis zu bringen.
Ja, wieso? Ich meine,
ja, es gibt noch eine zweite Argumentation. Was bedeutet Feuer? Es gibt Feuer, das nicht brennt. Also, kennen Sie Wunderkerzen? Ja, wenn Sie Wunderkerzen anstellen, da können Sie ruhig die Hand reinhalten, das tut nicht weh. Das verbrennt nicht. Das verbrennt Sie nicht. Vielleicht spürt man es ein ganz klein wenig auf der Haut, ein Bruchteil einer Sekunde oder so. Das heißt, wir haben auch hier eigentlich zwei Ebenen zu betrachten, nämlich die der Realität, der relativen Realität, von der wir sprechen, und die Benennung dieser Realität, also das, was wir mit Sprache bezeichnen. Ja? Also wir sprechen von Feuer und sagen, Feuer brennt. Aber wir spezifizieren nicht, was wir unter Feuer verstehen, sondern wir meinen einfach, das ist, was man allgemein so stellt. Vorhin, als ich vom Pferd sprach, ja, da haben sie alle an die Vierbeiner gedacht, würde ich mal wetten. Und keiner hat daran gedacht, dass es ein Turmgerät sein könnte. Das ist einfach nicht im Vordergrund unserer Erinnerungen. Ja? Aber es ist natürlich da. Ich könnte auch sagen, ein Pferd hat keine Beine. Denn eine Schachfigur hat eben keine vier Beine. Ja? Also es kommt immer darauf an, was ich mit etwas bezeichnen will. Zwei Dinge, die Realität als solche und die Benennung der Realität. Die sind für uns eben sehr schwer. So heißt es eben auch hier beim Buddhismus zum Beispiel, wenn man etwas sieht, irgendein Phänomen sieht, dann sieht man es nicht so, wie es ist, sondern wie es uns erscheint. Man sieht nicht das Objekt und dass das Objekt so und so ist, sondern man sieht, dass wir es so sehen, dass wir es so beobachten. Ein etwas kurioses Beispiel will ich Ihnen noch vorlesen, aus einem Traktat, der so um 200 nach Christus geschrieben wurde. I see the kitchen as qualified by the absence of pot and thereby see the absence. Also ich sehe eine Küche, in der es keinen Topf gibt. Also sehe ich die Abwesenheit des Topfes. Eine andere Lehre, objects that this is really a piece of reasoning, an inference from non-observation. Also, hier wird also auf die Abwesenheit des Topfes geschlossen, weil man ihn nicht sieht. Kein Objekt, und das geht so, kein Objekt, das ich in der Küche sehe, ist ein Topf. Wenn es einen Topf in der Küche gäbe, würde ich ihn sehen. Denn ich kann ja eben sehen. Und so weiter und so weiter. Also, wenn ich keinen Topf sehe, gibt es keinen Topf in der Küche. Die Gegenantwort wäre, das ist nicht stringent, denn wir können ja auch einen Topf übersehen haben. In dem Sinne. Ja, das heißt also, wir urteilen sehr häufig, das soll damit gesagt sein, wir urteilen häufig nach dem, was wir sehen, aber wir können nicht feststellen, was wir übersehen. Das heißt, was wir nicht sehen. Ja.
Also immer wenn ich eine Sache sehe, dann sehe ich die Abwesenheit von allem anderen.
Ja, ja. Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ich sehe nichts. Und das andere wieder fahren an.
Nein, man müsste dann sagen, ich sehe die Abwesenheit von Gabel, Löffel, Bechern, Gläsern, alles. Aber dann man würde nicht sagen, ich sehe die Abwesenheit von einem Mikrofon.
Gut. Gut, ich schließe das ab, indem ich Ihnen sozusagen die Konsequenz davon vorlese. Obstructed by ignorance, consumed by passion, the experience is neither different from the agent nor identical with it. In that way are an agent and his action. The agent is like the illusion, the action is like the illusion's illusion. Affections, afflictions, actions, bodies, agents and fruits are like a city of Gandharvas and like a mirage of a dream. Gandharva, das sind so, wie nennen wir das, Tiere, die es nicht gibt. Also das, was man hierzulande zum Beispiel als Einhorn bezeichnet. Ja? Einhörner, die im Mittelalter so en vogue waren, die es aber nicht gibt. Und ein Gandharva ist eben in der indischen Tradition eben auch ein Tier, das nur gedacht ist, aber nicht existiert. Ja? Und so heißt es also, alles, was wir im Leben tun, also die Afflictions und was uns Leid anfügt, unsere Handlungen, unser Körper, die Handelnden selbst und alles sind nur Einbildung. Einbildung in dem Sinne der Relativität, von der wir gesprochen haben. Ja? So, damit werde ich das beenden und, falls Sie wiederkommen sollten, ein neues Thema